möchte noch beten vor der Predigt. Himmlischer Vater, das ist unser Gebetsanliegen, was wir gerade gesungen haben, dass du durch dein Wort zu uns reden sollst. Öffne du uns die Herzen, nimm du all das weg, was uns hindern möchte, auf dein Wort zu hören. Amen. In 4 Wochen startet die Evangelisation live on stage. Die einen freuen sich schon sehr darauf, andere sind vielleicht ein bisschen skeptisch, weil das nicht so ganz ihrer Art der Evangelisation ist. Aber die setzen sich dafür in anderer Weise dafür ein, dass das Wort Gottes verkündigt wird. Eins ist bei allen gleich, die sich dafür einsetzen, dass das Wort Gottes verbreitet wird. Nämlich, dass der Teufel, der Widersacher, uns darin lähmen möchte. Dass er uns das madig machen möchte. Dass er uns angreifen möchte. Dass er uns die Freude am Evangelisieren nehmen möchte. Er möchte gern uns entmutigen. Und deshalb ist eins ganz notwendig für uns, nämlich, dass wir immer wieder neu ermutigt werden, vom Wort Gottes her, dem Auftrag Gottes nachzugehen. Deshalb das Thema heute, Gott ist am Werk, ermutigt evangelisieren. Und wir schauen uns dazu den Text an in Apostelgeschichte 18, die Verse 1 bis 11. Apostelgeschichte 18, die Verse 1 bis 11. Dort heißt es, danach aber verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Und dort fand er einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten. Zu diesen ging er. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren nämlich vom Beruf Zeltmacher. Er hatte aber jene Sabbat Unterredungen in der Synagoge und überzeugte Juden und Griechen. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien ankamen, wurde Paulus durch den Geist gedrängt, den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut sei auf eurem Haupt, ich bin rein davon, von nun an gehe ich zu den Heiden. Und er ging von dort weg und begab sich in das Haus eines gottesfürchtigen Mannes mit Namen Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Crispus aber, der Synagogenvorsteher, wurde an den Herrn gläubig samt seinem ganzen Haus. Auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen es sich taufen. Und der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn mein Volk ist groß in dieser Stadt. Und er blieb 1 Jahr und 6 Monate dort und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Wenn wir die Missionstätigkeit von Paulus in der Apostelgeschichte nachlesen, da kommt uns das, wenn wir oberflächlich lesen, das vor wie eine einzige große, fantastische Erfolgsgeschichte. Doch wenn wir genauer hinschauen, da sehen wir, dass es in dieser Missionsgeschichte auch Höhen und Tiefen gab. Nicht immer war alles so einfach und verlief wie am Schnürchen. Die Gründungen von den verschiedenen Gemeinden waren auch immer mit viel, viel Kampf verbunden. So war das auch damals in Korinth. Eigentlich hätte der Paulus total ermutigt sein können. Voll Elan und voller Freude dort in Korinth arbeiten. Denn Gott hat so viele ideale Voraussetzungen geschenkt für seine ganze Arbeit. Einmal waren da Aquila und Priscilla. Also, dass die nach Korinth kamen, war ja nicht so ein erfreuliches Ereignis. Die wurden vertrieben wegen weil sich die Juden und Christen da in die Haare gekriegt haben. Und dann hat der Kaiser Claudius gesagt, so, und jetzt alle Juden raus von Rom. Und da wurde nicht unterschieden zwischen Juden und Christen. Ja, und dann mussten sie gehen, aber das war wie ein vorbereitetes Werk, eine vorbereitete Sache für den Paulus. Denn so hatte er da eine Ehepaar, wo ihm wohlgesonnen waren. Übrigens, wir wissen nicht, ob die damals schon Christen waren. Gut möglich, aber vielleicht waren sie auch erst normale Juden und sind erst durch den Paulus dann zum Glauben gekommen. Spielt auch gar keine so große Rolle. Jedenfalls Aquila und Priscilla, die boten dem Paulus ein Zuhause und sie boten ihm eine Existenzsicherung. Bei ihnen fand er Arbeit und so konnte er mit freiem Rücken seine Missionstätigkeit machen. Übrigens, später waren die beiden ja ganz, ganz wertvolle Mitarbeiter von Paulus. Und dann war es weiter so, wo der Paulus an den Sabbaten in die Synagoge ging. Da unterredete er sich mit den Juden und mit den gottesfürchtigen Leuten da. Und was passierte? Er hatte viele offene Türen. Er konnte viele überzeugen, lesen wir hier. Was das genau bedeutet, ja, da kann man sich drüber streiten. Ob die Juden und Griechen da tatsächlich schon zum Glauben an Jesus fanden oder ob sie erst einmal offen wurden und sich von Paulus überzeugen ließen in den vorbereiteten Dingen im Hinblick dann auf die konkrete Herausforderung zum Glauben zu kommen. Das wissen wir nicht genau. Jedenfalls hatte Paulus einen sehr guten Zugang zu den Leuten, zu den Juden und zu den gottesfürchtigen Leuten dort. Ideale Voraussetzungen, offene Türen, Leute, die parat sind zu hören. Und dann stießen noch Timotheus und Silas zu ihm in Korinth. Zwei ganz, ganz wertvolle Mitarbeiter von Paulus. Also der ideale Zeitpunkt war gekommen, in die Vollen zu gehen, menschlich gesprochen. Und das war nicht nur menschlich so, sondern wir lesen, der Heilige Geist drängte den Paulus, den Juden zu sagen, so jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass ihr euch bekehrt, dass ihr an Jesus Christus glaubt, dass ihr ihn als Retter und Herrn in euer Leben aufnimmt und ein neues Leben bekommt, Vergebung der Sünden, ein neues Leben in der Gemeinschaft mit Gott und der Führung vom Heiligen Geist. Also ideale menschliche Zeitpunkte, der ideale menschliche Zeitpunkt war gekommen und auch von Gott bestätigt. So menschlich gesehen würden wir sagen, ganz klar, jetzt muss die Erweckung kommen. Unter diesen Voraussetzungen muss doch die Erweckung kommen. Aber nein, was lesen wir hier? Anstatt die gläubige Aufnahme vom Herrn Jesus, kam bei den Juden was anderes zum Vorschein, nämlich die Ablehnung. Sie widerstanden dem Paulus und fingen an zu lästern. Vielleicht kennt der ein oder andere unter uns ähnliche Situationen. Also schon ganz anders. Wir leben zu einer anderen Zeit, wir leben in einem anderen Umfeld. Aber wir haben viele ideale Voraussetzungen für die Verkündigung vom Evangelium. Wir leben in einem Land, wo wir total frei das Evangelium weitersagen können. Wir müssen da keinen Maulkorb fürchten. Weiter haben wir die wunderbare Voraussetzung, wir sind nicht als Einzelkämpfer unterwegs, sondern wir dürfen uns als Gemeinde einander haben, uns gegenseitig ermutigen und besonders auch füreinander im Gebet einstehen, einander im Gebet ermutigen. Und ich möchte euch ganz herzlich nochmal einladen für die vier Gebetsanlässe, wo wir als Gemeinde haben für Live on Stage. Da hat man auch die Möglichkeit, auch wenn man vielleicht gerade niemand weiß, wen soll ich zu Live on Stage einladen, aber wo einem sonst evangelistisch am Herzen ist. Da haben wir die Möglichkeit, füreinander einzustehen und miteinander für das Evangelium kämpfen. Das gemeinsame Gebet ist etwas Wunderbares. Vielleicht haben wir auch schon Ermutigung erlebt im persönlichen Gespräch. Da kommt man mit Leuten ins Gespräch und merkt, ja, in dem Punkt ist die Person offen, in dem Punkt ist die Person offen. Also viele Ermutigungen eigentlich. Und dann fordern wir eine Person tatsächlich auch heraus, möchtest du nicht dein Leben Jesus Christus anvertrauen? Und wir erleben eine große Enttäuschung, die Person sagt, nein, das stimmt für dich, für mich stimmt es so nicht. Wie gehen wir mit solchen Situationen um? Ziehen wir uns frustriert zurück? Und leben dann unser Glaubensleben nur noch für uns ganz persönlich und denken, ja, das muss ich mir nicht nochmal antun. Wie reagierte der Paulus damals? Das ist interessant. In Vers 6, da lesen wir, er aber schüttelte seine Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut sei auf eurem Haupt. Ich bin rein davon, von nun an gehe ich zu den Heiden. Die eine Tür war dem Paulus verschlossen und dann machte er sich an die nächste Tür. Genau nach der Art und Weise, wie Jesus das auch seine Jünger gelehrt hat. Wenn die Leute euch nicht aufnehmen, dann schüttelt euch den Staub von den Kleidern und dann schaut bei der nächsten Tür, ob die euch aufnehmen. Und dann erlebte der Paulus etwas, was wunderbar war. Die Verse 7 und 8. Und er ging von dort weg und begab sich in das Haus eines gottesfürchtigen Mannes namens Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Crispus aber, der Synagogenvorsteher, wurde an den Herrn gläubig, samt seinem ganzen Haus. Auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Eigentlich hätte der Paulus jetzt sehr ermutigt sein können. Doch das war offensichtlich nicht so. Das war offensichtlich nicht so. Denn sonst hätte Gott dem Paulus nicht noch in einem Traum erscheinen müssen und ihn ermutigen. Was der Paulus genau gefürchtet hat, wovor er genau Angst hatte, das wissen wir nicht. Die Heilige Schrift sagt es nicht. Aber wir können durchaus verschiedene berechtigte Vermutungen anstellen. Vielleicht hatte der Paulus Angst vor den Juden, dass sie ihn weiter bedrängen würden. Und er hatte ja bereits damit Erfahrung, wie deftig ihn die Juden bedrängen konnten, wie ungemütlich das werden konnte. Vielleicht hatte der Paulus aber auch Angst im Hinblick auf die Herausforderung in der Stadt Korinth. Wir wissen, dass Korinth keine einfache Stadt war. Das war eine Stadt, wo bekannt war für seine ganz unmoralische Lebensweise. Im Griechischen, im Altgriechischen gibt es ein Verb, das heißt Korinthiazomai. Und das bedeutet Hurerei treiben. Also das war quasi, wer ein Korinther ist, der, von dem weiß man, was er tut. Also der lebt total unmoralisch. Und vielleicht hat der Paulus sich gedacht, werde ich mit meinem kleinen Team diesen Herausforderungen in dieser Gesellschaft standhalten können und da eine Gemeinde gründen und vorantreiben. Aber vielleicht hatte der Paulus auch die Befürchtung, wird meine Arbeit hier in Korinth überhaupt nachhaltig Frucht tragen? Wir wissen, Paulus kam von Athen. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass in Athen zwei Personen gläubig wurden mit Namen, die Damaris und der Dionysios, und dann noch einige andere Juden wurden gläubig. Einige andere Leute wurden dann noch gläubig, aber ob es da tatsächlich auch zu einer nachhaltigen Gemeinde kam, Davon lesen wir nichts. Viele nehmen an, das war nicht der Fall. Einige nehmen an, es war doch eine Gemeinde gegründet worden. Wir wissen es nicht. Jedenfalls war das nicht so eine große Gemeinde wie in Ephesus, sondern eher was Kleines, was da in Athen kam. Und vielleicht hatte der Paulus die Befürchtung, ja, kommt es hier tatsächlich zu einer nachhaltigen großen Gemeindegründung? Was auch immer der Grund war für die Verunsicherung von Paulus, Gott erschien dem Paulus im Traum und sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn mein Volk ist groß in dieser Stadt. Was für eine wunderbare Ermutigung von Gott für den Paulus. Wenn er die Juden fürchtete, dann war das ein ermutigender Zuspruch: Du brauchst dich nicht vor ihnen zu fürchten, denn mein Volk ist groß in dieser Stadt. Es gibt genügend Leute, die sich zu dir stellen und wo du den Support hast, wo du brauchst. Wenn Paulus die Herausforderung in dieser Stadt fürchte, ob die so moralisch zerfallen war, werde ich das prestieren. Die Ermutigung, mein Volk ist groß in dieser Stadt, bedeutet dann, und du wirst genug Manpower haben, um den Herausforderungen bestehen zu können. Und du brauchst dich dafür nicht zu fürchten. Meine Ressourcen sind größer als das, was du siehst. Und ich werde dir diese Ressourcen zur Verfügung stellen. Und wenn Paulus die Befürchtung hatte, dass nur wenige Menschen letztendlich zum Glauben kommen und zu keiner rechten Gemeindegründung kommen kann, dann war das eine große Ermutigung, weiterzumachen. Weil Gott ihm gesagt hat: Und ich werde zu meinem Ziel kommen. Die Verheißung, die Paulus damals in Korinth bekam, die können wir ja nicht eins zu eins auf uns übertragen. Aber die Bibel gibt uns zahlreiche Verheißungen und Ermutigungen, die wir für uns in Anspruch nehmen können. Gerade dieses "Fürchte dich nicht", was Gott dem Paulus zusprach, das gilt auch uns. Oder dieses "Ich bin bei dir", das gilt uns in ganz genau gleicher Weise. Paulus hat in Römer 8, Vers 31, das wunderbar zusammengefasst, was uns gilt. Da steht: Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und das gilt uns ganz besonders auch im Hinblick auf die Evangelisation, auf unsere Missionsarbeit hier in der Schweiz, hier in der Stadt Bern und im Umfeld von Bern. Wenn wir uns vielleicht vor negativen Reaktionen fürchten oder wenn wir uns gar vor Anfeindung fürchten im Hinblick auf unsere evangelistischen Bemühungen, dann müssen wir nicht resignieren, sondern wir dürfen auf unseren Gott schauen, auf unseren lebendigen Gott schauen, der sagt: Ich selbst stelle mich zu dir. Ich bin bei dir. Du brauchst keine Angst zu haben. Oder wenn wir unsere gesellschaftlichen Entwicklungen anschauen und sehen, wie auch in unserem Land die Unmoral zunimmt und wie immer mehr das eigene Ich im Zentrum steht und die Liebe eigentlich erkaltet, und wir uns fragen, wie sollen wir hier evangelisieren? Wie können wir den rechten Zugang zu den Menschen finden? Und all das, was eigentlich dann noch danach kommt, der ganze Rattenschwanz von der Evangelisation, die Nacharbeit. Evangelisation ist ja ungefähr 10% von der Arbeit und dann kommt die 90%. Ja, wie sollen wir all das stemmen? Da dürfen wir ermutigt sein. Wo Gott uns einen Auftrag gibt, da lässt er uns nicht im Stich. Und wenn wir vielleicht in missionarischer Hinsicht schon den ein oder anderen Misserfolg verbucht haben und uns der Evangelisationsfrust gepackt hat, wir müssen da nicht stehen bleiben. Da müssen wir nicht stehen bleiben, sondern wir dürfen wissen, Gott kommt mit uns zu seinem Ziel. Unsere Aufgabe ist nicht, den Erfolg herbeizuführen. Unsere Aufgabe ist, Gott treu zu sein. Nochmal, unsere Aufgabe ist nicht, den Erfolg beizuführen, sondern unsere Aufgabe ist, Gott treu zu sein. Und wo wir Gott treu sind, da dürfen wir Gottes Handeln an uns und durch uns erfahren. Wir dürfen erleben, wie Gott mit uns zu seinem Ziel kommt. Und das ist etwas Schönes. Das nimmt uns auch einen Evangelisationsdruck. Wenn wir sagen, ich muss mich an meinem Erfolg messen, dann setzt das einen enormen Druck auf uns. Aber wenn wir sagen, ich muss nicht erfolgreich sein, sondern ich bin einfach Gott treu in meinen Aufgaben und dann überlasse ich es Gott, wie er handelt, dann nimmt das uns den Druck. Und ohne Druck lässt sich sehr viel leichter evangelisieren. Und ich möchte euch ermutigen, evangelisiert ohne Druck. Seid einfach Gott treu und was draus rauskommt, das können wir getrost Gott überlassen. Eins wissen wir, er kommt mit uns zu seinem Ziel. Paulus war Gottes Auftrag treu in Korinth und auch sonst. Und jetzt durfte in Korinth eine Gemeinde entstehen. Eine Gemeinde durfte entstehen. Paulus war nicht nur kurz in Korinth, nur ein paar Wochen, sondern wir lesen hier, dass Korinth keine Durchgangsstation für ihn war, sondern es heißt hier in Vers 11, und er blieb ein Jahr und 6 Monate dort und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Paulus war seinem Auftrag von Gott in Korinth treu, doch wir lesen auch, dieser Auftrag dauerte nicht ewig. Manchmal haben wir Gläubigen ein bisschen kuriose Vorstellungen von einem Auftrag Gottes, dass wir denken, so jetzt hat uns Gott in einen Auftrag hineingestellt und jetzt muss ich diesem Auftrag bis zum Lebensende treu bleiben. Wir müssen Gott bis zum Lebensende treu bleiben. Aber es kann sein, dass uns Gott bestimmte Aufgaben anvertraut und dann hat das irgendwann einmal auch ein Ende. Und dann können wir das getrost jemandem anderen überlassen. Bei Paulus, da wissen wir, Paulus war 1,5 Jahre in Korinth und dann hat er die Gemeinde auch noch mit 2 Briefen nachbetreut, aber noch wie? Nämlich mit seinem Mitarbeiter Timotheus. Den hat er dann auch nach Korinth geschickt, dass er sich um die Gemeinde kümmerte. Wir wissen, Korinth, das war keine einfache Gemeinde. Der Paulus hatte mega viel damit zu kämpfen, wenn man die Korintherbriefe liest und so. Aber Paulus hatte ja noch den Timotheus zur Seite. Und der Timotheus, der war dann die rechte Person, um auch in Korinth da gut weiterzuarbeiten. Gerade wenn wir missionarisch aktiv sind, kann es sein, dass wir vielleicht bei einer Person missionarisch aktiv sind und dann zügeln wir weg oder die Person zügelt weg und wir denken, schade, jetzt habe ich das nicht zu Ende bringen können. Aber wir müssen nicht traurig sein. Gottes Volk ist groß, auch in unserem Land. An ganz verschiedenen Ecken hat Gott seine Leute und vielleicht haben wir das schon mal erfahren, vielleicht schon öfter, dass wir da evangelistisch aktiv waren bei einer Person. Und dann ist der Kontakt abgebrochen. Und dann erfahren wir bei jemand anders, dass genau die Person anknüpfen konnte und wieder mit der Person Kontakt hatte. Und das ist wunderbar. Wir müssen nicht denken, an uns hängt alles, sondern überall hat Gott seine Leute. Und dann müssen wir nicht frustriert sein, wenn wir vielleicht eine Aufgabe nicht zu Ende bringen können, sondern wir dürfen wissen, unsere Aufgabe ist es, treu zu sein. In der Aufgabe, in der Teilaufgabe, wo Gott uns hingestellt hat. Und Gott hat seine Leute, denen er wieder eine andere Teilaufgabe überträgt. Es ist wunderbar, dass Gott auch heute noch seine Missionsgeschichte schreibt. Er schreibt diese Geschichte mit uns. Wir wollen uns von ihm einbeziehen lassen und uns für seine Ziele brauchen lassen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. Du hast die größte Rettungsaktion gestartet, die es überhaupt gibt. Du bist für uns ans Kreuz gegangen, um uns ewiges Leben und Vergebung unserer Sünden zu erwirken. Danke, dass wir unser Vertrauen auf dich setzen durften und so gerettet werden konnten. Und unser großes Anliegen ist, dass noch viele, viele Menschen das kennenlernen dürfen. Herr, du weißt, der Teufel, der will nicht, dass wir uns dafür einsetzen. Aber du hast den Teufel überwunden. Ermutige du uns immer wieder neu. Durch dein Wort und auch durch die Gemeinde, durch das gegenseitige Gebet. Wir bitten dich aber auch, dass du uns offene Türen schenkst. Und ganz herzlichen Dank, dass wir wissen dürfen, du kommst mit uns zu deinem Ziel. Amen.